Herr, wir rühmen gerade deinen Namen und es ist so ein Privileg, hier zu stehen und einfach in den Himmel zu sehen und zu merken, tausend von Generationen waren vor uns da. Herr, wir danken dir, dass wir uns einreihen dürfen, dass du einen Ruf heute schenkst an diesem Morgen. Herr, dass du dein Reich mit uns baust. Ich spüre gerade, wie Gott einfach zu dir sagt, du bist wertvoll. Da, wo du sitzt, da, wo du stehst, bist du wertvoll. Mach dir mal nicht so einen Kopf, was passiert, weil ich rufe dich, folge mir. Herr, und so wollen wir uns wirklich heute entscheiden, an diesem Morgen dir zu folgen, ganz neu. Überall da, wo wir stehen, das, was uns beschäftigt, einfach dir ablegen. In deinem Namen. Amen. Oh, vielen Dank, wunderbar. Der September ist schon ein besonderer Monat. Wenn ich so reinschaue, auch für uns als Kirche, alle, die jetzt so fleißig das mitverfolgt haben, wir hatten Anfang September hatten wir das 40-jährige Dienstjubiläum von Pastor Matthias und Sabine. Dann hatten wir die Staffelübergabe. Und heute, Willi, wirst du in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Ich meine, das ist doch krass, oder? Ich meine, ja, Applaus darf man geben. Und man muss die Feste manchmal so feiern, wie sie einfach fallen. Für mich hat das gefühlt wie dreimal Weihnachten im September. Und ich finde das so gut, weil man, dass wir hier das feiern, aber vielleicht ist jemand hier, sagt, Mensch, so ein bisschen Wehmut kommt dann auch mit dazu. So man denkt, hey, so eine Generation neigt sich dem Ende. Eine Ära neigt sich dem Ende. Könnte man jetzt einfach so sagen. Aber was würde Jesus sagen? Es ist nicht das Ende. Das Reich Gottes geht weiter von Generation zu Generationen. Gott ist der Gott der Abraham, Isaaks und Jakobs. Amen. Und wenn Gott so heißt, Abraham, Isaaks und Jakobs, dann heißt es, dass er ein Gott ist von allen drei Generationen, nicht nur von einer. Nicht nur von Abraham, den er gerufen hat und der wirklich der Verheißung gefolgt ist, sondern er ist auch ein Gott von Isaak und er ist ein Gott von Jakob. Und wenn wir wissen, durch Jakob ist eigentlich damals das Volk Israel so richtig gestartet, weil Jakob heißt auch Israel. Aber das heißt dann nicht, dass auf Jakob genau der Schwerpunkt liegt, der Herrlichkeit Gottes, sondern Abraham ist schon gegangen. Und Isaak ist gegangen, damit Jakob genau das einnehmen kann. Und so finde ich das immer ganz spannend, weil Propheten haben gesprochen von Hunderten und Tausenden Jahren an. Und wir stehen heute hier und wir merken, das Wort Gottes erfüllt sich immer noch. So stehen wir wirklich da auf Worten Gottes, auf prophetischen Worten Gottes, die schon wirklich vor Hunderten, Jahrtausenden Jahren gesprochen wurden. Ich muss sagen, das flecht mich jedes Mal. Und dann lese ich das in der Bibel oder dann sehe ich das in den Nachrichten und merke, hey, Gott hat mich gerufen. Wie wir das gesungen haben, tausend Generationen knien an in Anbetung. Herr, und wir dürfen uns einreihen. Und so will ich euch mit hineinnehmen in ein Wort, in die Geschichte, die Gott schreibt, an diesen roten Faden. 5. Mose 30, Vers 5, da spricht oder sprach Mose zum Volk Israel Folgendes. Da sagte er, und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land bringen, das deine Vorfahren besessen haben. Und du wirst es in Besitz nehmen und er wird dich glücklicher und zahlreicher machen als deine Vorfahren. Oh, ganz still. Ich finde, diese Bibelstelle drückt es so klar den Grundgedanken hier aus in der Bibel. Es geht weiter. Es geht weiter. Es endet nicht. Es geht weiter. Und ich finde es spannend hier zu sehen, dass diese nächste Generation dieses Land auch in Besitz nehmen muss. Und das heißt, sie werden glücklicher, sie werden zahlreicher sein als die Vorfahren. Als Jesus seine Jünger ausgesendet hat in Johannes 14, Vers 13, hat er gesagt, ihr werdet größere Werke tun. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Selbst Jesus, der Sohn Gottes, sendet seine Jünger aus und sagt, ihr werdet größere Werke tun als ich. Warum? Weil hier immer der Traum ist, von der Generation, die davor ist, die Generation danach auszusenden, die Größeres tun wird, die glücklicher und zahlreicher sein wird. Und wenn ich hier von der nächsten Generation spreche, dann meine ich nicht nur die ganzen jungen Hüpfer und hier die junge Generation, die vielleicht irgendwie den Staffelstab übernimmt, so wird das manchmal verstanden, sondern mit der nächsten Generation meine ich auch das ältere Semester, wo Gott ruft und wir hineingehen, weil wir wissen immer gar nicht, wie unsere Zeitepoche ist, in der Gott uns ruft. Es kann sein, dass du Mitte 50 bist, es kann sein, dass du Mitte 60 bist, es kann sein, dass du 80 Jahre alt bist. Abraham war uralt und Gott ruft, dann bist du in dieser nächsten Generation, das zu übernehmen und etwas zu tun. Und die Frage ist, begreifen wir hier diese Gnade Gottes? Ergreifen wir auch den Moment Gottes, der hier einfach ist? Und begreifen wir, dass er uns gesetzt hat von Generation zu Generation? Lass mal einen Moment einfach innehalten, um das tatsächlich zu ergreifen. Weil wir sind manchmal so drin, dass wir denken, wir sind's. Wir kommen in den Raum und denken, ich bin's. Und alles muss sich irgendwie um mich drehen und ich bin da und so. Aber wirklich zu denken, hey, es gab Generationen vor mir. Wir sind manchmal auch diejenigen, die denken, hey, wenn Menschen sich zahlreich in Gottesdiensten versammeln und für Jesus einfach sich entscheiden, dann denken wir manchmal, es liegt an uns und an unserer besonderen Gnade. Aber es liegt einfach, weil er Gott ist von Gnade um Gnade und ein Gott von Generation um Generation. Und du genau das ernten darfst, wo andere gesät haben. Amen. Ich höre euch nicht heute. Amen. Ich weiß, wir feiern die Verabschiedung von Willi. Mir geht es heute um diese Botschaft, auch um Generationen, dass wir hier Dinge verstehen. Ja, dass wir wirklich hier auch das Wort Gottes verstehen, die Wahrheit versteht. Und weil es gibt so viele Beispiele, wo wir das nämlich nicht haben, wo Menschen geehrt werden. Es gibt unglaublich viele negative Beispiele, auch in der Natur. Ein Beispiel sind Krabben. Wenn man Fischer glauben mag, und ich habe es auch schon selber gesehen, du packst mehrere Krabben in einem Korb und die versuchen irgendwie aus diesem Korb so rauszukommen. Die anderen Krabben, die werden dafür sorgen, dass keine einzige Krabbe diesen Korb verlässt. Das ist unglaublich. Wenn du das siehst, sobald eine Krabbe irgendwie hochkrabbelt, ne, ziehen die anderen Krabben an der Krabbe und werden immer versuchen, dass diese Krabbe nicht diesen Korb verlassen wird. Wenn Gott von Generation zu Generation spricht, dann meint er nicht dieses Beispiel. Und ich sage, lass uns nicht irgendwie als Kirche wie Krabben verhalten, die uns manchmal runterziehen, sondern es wäre eigentlich so ein leichtes, wenn du siehst, auch für die Krabben von der Funktion her aus diesem Korb zu kommen, aber die machen sich selber das Leben schwer. Auch als Kirche machen wir manchmal das Leben uns richtig selber schwer. Indem wir uns gegenseitig kritisieren, uns gar nicht gönnen einander. So, und dann ziehen wir uns irgendwie einander immer runter, obwohl es möglich wäre, für jeden Einzelnen weit zu kommen. Und so ist es auch in unserem Land, wo wir das merken, wo wir die Generationen vor uns manchmal gar nicht schätzen. Aber Gott ist ein Gott der Generation, der Gott des Abraham, Isaak und Jakobs. Und er will so sehr, dass seine Familie so funktioniert, dass wir voneinander lernen, dass wir uns unterstützen, dass wir einander ermutigen und dass wir für die nächste Generation beten, damit sie weiterkommt, als wir je gekommen sind. Hey, dass sie noch mehr die Herrlichkeit Gottes erlebt, dass noch mehr die Power Gottes kommt, dass noch mehr Menschen sich für Jesus entscheiden, noch mehr Wiederherstellung geschehen kann. Und die Frage ist, wo ist mein Platz hier in diesem Ganzen? Und ich habe so ein paar Statements mitgenommen, das für zwei reicht es heute einfach nur. Und das erste Statement ist, jede Generation zählt. Jede Generation zählt. Weil wir müssen generationsübergreifend denken. Eine Generation ersetzt nicht die andere Generation, sondern eine Generation verstärkt die andere Generation. Ja, es gibt Übergaben, ja, es gibt auch gerade eine Generation, die vielleicht vermehrt eine Verantwortung übernimmt, aber ich sehe das so wie im Staffellauf, wo wir gerade im September hier mit diesem Beispiel sind, mit der Staffelübergabe und die Royal Ranger das 30. Jubiläum übrigens am nächsten Sonntag feiern und es auch wieder eine Übergabe gibt von Annegret zu Chris, also unserer neuen Leiter für die Kinderkirche und den Royal Rangers, will ich bei diesem Bild des Staffellaufs mal bleiben. Hey, wie funktioniert das eigentlich? Wir wissen, da sind mehrere Menschen involviert. Und wenn die Staffel übergeben wurde, dann übernimmt der Nächste die und läuft weiter. Was macht der andere? Er ist nicht hoffentlich da und liegt da und denkt, oh, ich kann nicht mehr, kann nicht mehr. Nein, der feuert an, der feuert an, der läuft vielleicht sogar mit und feuert an, damit die Person weiterläuft. Weil wir wissen, im Staffellauf oder wo die Staffelübergaben sind, da kommt es auf jede einzelne Person an und die anderen feuern auch an. Und das hört nicht auf. Egal, wo die Staffel gerade ist, in welcher Generation, hört das nicht auf, dass wir anfeuern. So, bis das Ende unseres Lebens erreicht ist. Selbst da hört das nicht auf, weil da ist die Wolke der Zeugen in Hebräer 12, wir hatten darüber gesprochen, die uns anfeuert hier gerade jetzt auf dieser Erde. Und die feuert an, die Wolke der Zeugen. Und als der Hebräerschreiber das so hatte, dann hatte er das riesengroße Stadion im Blick. Es hieß Wolke, weil das so weit oben ist, weil die Leute oben sitzen und von oben auch anfeuern. Nicht nur die da unten gerade sind, sondern auch von oben anfeuern. Und das ist das, was Gott sich wünscht von Generation zu Generation. Jede Generation zählt. Und ich weiß, dass sich in der Regel auch in der Kirche meistens sich alles so um die Isaak-Generation dreht. So mein Alter. Sind diejenigen, die Kinder bekommen, das sind diejenigen, die im Saft stehen, die freudig sind, die vielleicht noch Visionen haben, die Kraft haben. Brigitte, gleich kommst du dran. Darum dreht sich das meistens. Und dann lehnen sich die anderen irgendwie Generationen zurück und denken, ja, da sollen die mal laufen und so weiter und so fort. Ne? So von ganz hinten, dann bewerten wir das, was die machen, was gut ist und was schlecht ist. So, und dann gehen wir auch nach Hause und essen Mittag und gucken erstmal, wie der Pastor, der von der Isaak-Generation sich erstmal geschlagen hat. Nee, so läuft das nicht bei euch zu Hause, oder? Lars, bei euch. Aber hey, jede Generation ist wichtig. Jede Generation ist wichtig. Wir brauchen die Jakob-Generation. Wir brauchen die Jakob-Generation. Und diese Generation ist nicht nur eine Generation, die in Zukunft eine große Rolle spielt, sie spielt in der Gegenwart jetzt schon eine Rolle. Vielleicht tun sie Dinge schon auch jetzt, die wir in der Zukunft mehr tun werden, aber sie sind trotzdem, spielen sie eine Rolle in der Gegenwart. Hey, weißt du, wie alt die Jünger von Jesus waren? Hast du eine Ahnung? Schätz mal ganz kurz. Wie alt waren die? 25, 30, 40, 50? Keine Ahnung. Also man geht davon aus, dass Petrus der Älteste war mit 21. Und die restlichen waren eher so im jungen Erwachsenenalter oder eher fast nahezu komplett Teenager. So, ich habe das Predigtkonzept, das schicke ich dann rum in unserer App, da kannst du nachlesen, da habe ich 4 Gründe, warum man das so vermutet. Es ist sehr, sehr, sehr stichhaltig auch. Aber stell dir mal vor, Jesus war mit einer Horde von Teenagern unterwegs. Verstehst du jetzt die Bibel? Warum die so viele Fragen stellen? Und auf einmal siehst du, wow, das sind sogar richtig gute Fragen. Hätte ich als Teenager vielleicht auch nicht gestellt. Das ist spannend, merk mal, wie Jesus gerade diese junge Generation ruft, diese Jakob-Generation. Was hat er in ihnen gesehen? Was hat er in sie hineingesät? Und vor allen Dingen das Spannende ist, die spielten keine Nebenrolle. Der hat sie ausgesendet. Dann sind sie zu zweit raus in die Städte. Hey, und sie haben auch Menschen geheilt. Hey, sie haben auch Dämonen ausgetrieben. Die waren nicht ganze Zeit nur daher und sind hinterhergelaufen, sondern hey, die haben keine Nebenrolle gespielt bei Jesus. Und die Frage ist, warum spielen sie bei uns manchmal so eine Nebenrolle? Trauen wir ihnen das nicht zu? Ich weiß jetzt, alle Jesus-Filme, die du jetzt geguckt hast, denkst du, okay, die müssten mal die Bärte abrasieren und so weiter und so fort. Aber ich weiß, was du denkst. Ich weiß, was du denkst. Ja, aber hey, ich schaue da manchmal rein und denke, hey, wie ist es denn wirklich gewesen? Weil wir haben so Dinge so vor Augen und dann nehmen wir die einfach auf in uns. Dabei ist es nicht das, was eigentlich in der Bibel steht und wie es damals vielleicht war. Diese Jakob-Generation. Ich meine, als dreifacher Familienvater darf ich immer noch lernen. Unser Jüngster ist 10 Jahre jung und Jonas. Und der erfreut so mein Herz. Alle meine Kinder erfreuen mein Herz. Ich sage immer so, ich brauchte 3 Kinder, um zu verstehen, was die Stunde wirklich geschlagen hat. Erst beim dritten Kind habe ich erst so verstanden, wie so Kids ein bisschen funktionieren. Mich so als Vater auch irgendwie einzufühlen und irgendwie die Vaterrolle Gottes auch so ein bisschen zu verstehen, wie er denkt über uns Kinder. Und Jonas spielt so gerne Schlagzeug. Vor allen Dingen die ganzen groovigen Lieder aus der Jugend. Die übt er. Er hat auch Schlagzeugunterricht und er spielt stundenlang, manchmal, um die Lieder zu proben. Hat neulich Blasen davon geholt. So, von den Sticks, die er die ganze Zeit gespielt hat. Ging dann nicht mehr. So, stundenlang. Und irgendwie scheint Jonas das irgendwie zu begriffen zu haben, weil er hat irgendwie den Traum, irgendwann in einer Band zu spielen. Eigentlich nicht irgendwann, ziemlich bald. Weil genauso wie er Fußball spielt, mag er lieber spielen als zuschauen, will er auch in einer Band spielen und nicht nur zuschauen. Aber so, er hat den Dreh raus und hat irgendwie, wie wir Erwachsene ticken, und sagt, Gideon, also Papa, sagt er zu mir, Papa. Das stimmt, könnt ihr die Frage. Papa, wenn irgendwann mal kein Schlagzeuger kann, dann bin ich deine einzige Alternative. Und dann hat er gesagt, und weißt du was, Papa, ich bin bereit. Diese Szene war für mich eine ganze Predigt. Erstens, er hat scheinbar geahnt, dass man ihn erst gar nicht fragt, sondern dass eine Not kommen muss, damit er einspringt. Ich so tief in meinem Herzen gedacht, oh Mann, muss man was tun, oder? Das ist eine ganze Predigt. Aber Jonas sollte seinen Augenblick bekommen. Wir sind im Urlaub gewesen und sind vom Urlaub zurückgekommen, haben bei meiner Schwester Stopp gemacht. Und meine Schwester schrieb uns so, bevor wir in Urlaub irgendwie fuhren, sagte sie, hey, da fehlen genau an dem Sonntag Musiker. Und wie es so ist, wenn man so mitgehangen, mitgefangen als Family, kannst du nicht spielen, Gideon. Ich sage, okay, ich spiele. Und hey, der Jonas, der könnte auch Cajon spielen, sagt, spiel Cajon. So, dann sind wir morgens dort Sonntag aufgetaucht, so um 8.20 Uhr, also wirklich früh, um halt nochmal die Lieder durchzugehen. Und dann fand ich das spannend, die haben keinen Cajon gefunden. Und ich dachte, oh nein, extra sich so früh aufgemacht, er war aufgeregt, er hatte die Lieder noch nicht durchproben können, er konnte nur zwei von den Vieren und so weiter und so fort, ne? Und da sagte ich zu Jonas, weißt du was, geh da mal an das Schlagzeug. Dann ging das Schlagzeug und sagte, hey, das probiert, das funktioniert. Und dann hat das Schlagzeug gespielt im Lobpreis, das hat funktioniert. Er war bereit. Das hat funktioniert. Auch starke Kirche, die sowas zulässt, dass so ein Zehnjähriger, die haben schon alle geguckt und der spielt. Ja, ja, und der spielt. So. Erstmal überhaupt finde ich, dass das krass ist, schon immer zu wissen, hey, wenn Mitarbeiter so früh unterwegs sind, 8 Uhr sind tatsächlich unsere Musiker hier und unsere Techniker, gebt ihm mal einen fetten Applaus. So, jetzt können wir gleich eine Audition machen. Wer will Lobpreismusiker werden? Ist ja nicht jeden Sonntag, aber so früh sind die einfach auf, wirklich um zu dienen. Aber ich habe verstanden, hey, Gott braucht die Jakob-Generation. Und die steht nicht nur in den Startlöchern, die sind wirklich bereit, um jetzt zu dienen, im Hier und Jetzt. Und die sollen nicht nur eine Nebenrolle bekommen, sondern vielleicht auch ab und zu mal eine Hauptrolle. Und was ich liebe an den Kindern ist, dass sie noch ein ganz anderes Herz haben, wenn sie Gott anbeten. Die sind so unverbraucht, nicht so arrogant gefühlt, so nicht überheblich. Weil wenn sie das wollen von ganzem Herzen, dann beten sie Gott an, so ehrlich. Die machen sich gar keine Gedanken, wie viele Leute eigentlich irgendwie hier sitzen, sondern die sind einfach on fire und geben Power. Und vielleicht sollten wir auch von dieser Jakob-Generation vielleicht auch ganz neu lernen und ganz neuen Blick einfach haben und schauen, weil das, was sie sagen, ist manchmal eine ganze Predigt für uns, die älteren Generationen sind. Dann komme ich zur der Abraham-Generation. Ist die Abraham-Generation wichtig? Oh, sind nur ein paar Übertragungen. Ist die Abraham-Generation wichtig? Okay, okay. Das ist sehr wichtig. Die Frage an die Abraham-Generation ist, hey, was geben wir eigentlich der nächsten Generation weiter? Was ist unser Erbe? Was geben wir weiter? Manche Kirchen von heute glauben, dass es sehr wichtig ist, sehr modern zu sein, eine richtig gute Musik zu haben, hier Licht zu haben, eine wunderbare Bühne. Aber das alleine reicht nicht, um junge Menschen auf den Weg Jesu zu bringen. Das ist alles wichtig, das ist alles gut. Aber die Frage ist, wenn Menschen dich sehen, dein Erbe sehen, ist, Es kommt nämlich darauf an, dass sie Gottes Macht erleben. Und wo bringen wir ihnen das bei? Ich nenne es gerne so Gottesdienst, auch weil sich viel natürlich auch genau an diesem Sonntagmorgen fokussiert. Geht es mehr um Gott oder geht es mehr um Dienst? Das ist die Frage. Und wir sind manchmal sehr dienstfokussiert, dass wir denken, okay, hey, wir setzen junge Leute an Schlagzeug an und das ist cool und dann kannst du spielen und dann kannst du deine Kreativität ausleben und deinen Gott anbeten. Aber wo bringen wir unserer jungen Generation bei, dass sie seine Macht erleben? Ich erinnere mich an eine Story als Jugendpastor und wir hatten ein verlängertes Wochenende und wir haben alle übernachtet im Leithaus. Und es war so, dass mir die Idee kam, ich stehe immer früh morgens auf und nehme die Leute und mache meine Morgenandacht. Manche nennen das stille Zeit, wie auch immer du das nennen magst. Und mir kam die Idee, hey, wer morgen will, um XY, also diese Uhrzeit, kannst du gerne mit mir in diesen Raum gehen und wir machen eine Morgenandacht. Ich war in dieser Zeit da, war erstmal keiner da. War aber für mich überhaupt nicht schlimm, weil ich lieb's, den Herrn anzubeten. Und ich nehme es niemandem übel, wenn er das nicht tut. Jeder kann schlafen. Das ist voll okay. Dann klopften zwei Leute an und sie kamen rein. Und wir machten zusammen, beteten wir unseren Gott an. Ich leite sie so ein bisschen an, wie ich das so mache. Und sie schauten so rein. Und ich fand das krass, weil ich habe diese Situation komplett vergessen. Ich habe nie wieder drüber nachgedacht, weil ich mache das einfach so. Und ein paar Jahre später erinnert mich genau die zwei jungen Leute und haben gesagt, vielen Dank, dass du uns damals hast reinschauen lassen, wie du das machst. Es hat uns so geholfen. Hey, ich mache es heute ein bisschen anders, hey, aber es hat mir so geholfen, irgendwie da reinzukommen. Sind beide auch nicht mehr in Kassel, aber hey, wo nehmen wir Menschen mit rein, dass sie die Macht Gottes erleben? Wo wir sie mit hineinnehmen in Anbetung, wo wir Gott ehren, dass sie merken, hey, wie reden wir zu unserem Gott und wie lernen wir seine Stimme einfach zu hören? Lasst uns unsere jungen Leute nicht nur als Art Kreativfutter dienen, damit sie hier irgendwas tun und irgendwie diesen Gottesdienst so ein bisschen bereichern, sondern lasst uns sie wirklich mit hineinnehmen in die Macht Gottes, in die Herrlichkeit Gottes, dass unser Gott ein Gott ist, der redet. Und ja, das ist ein Applaus wert, ja. Und sicherlich ist es so, dass wie man Dinge macht, auch gerade in der Abraham-Generation, gehört der Vergangenheit an. Wie man Dinge macht, gehört der Vergangenheit. Aber nicht die Generation mit all dem, was sie an Kraft und Power noch zu geben hat und Erfahrung. Sie ist immer noch eine Generation der Gegenwart. Genauso wie die junge Generation, die Jakob-Generation ist, eine Generation ist, wie sie Dinge machen, wird in Zukunft sein, aber es ist eine Generation der Gegenwart. Von daher ist es wichtig, dass wir generationsübergreifend denken und das schätze ich an unserer Kirche. Auch wenn wir jetzt viele ältere Personen verabschieden, das ist ja was Besonderes, sie bleiben hier in unserer Kirche. Das ist wirklich mega. Die gehen nicht irgendwo 50 Kilometer weit, ziehen sie weg, damit sie das irgendwie ertragen können. Ich sage das mal so, es gibt Kirchen, wo das so ist, weil Leute das nicht ertragen können, dann auch in dieser Kirche zu sein, sondern weil dann irgendwie eine andere Generation ist und dann wirst du so irgendwie rausgeschoben und du fällst so irgendwie an der Kante irgendwie runter, sondern dass wir das wirklich gemeinsam leben und einander schätzen. Und dass wir auch wirklich immer daran denken, nicht eine Generation ersetzt die andere Generation, sondern eine Generation verstärkt die anderen Generationen. Ein zweites Statement, was ich geben will, ist, jede Generation kämpft ihre Kämpfe. Wir schätzen die Kämpfe, die die Generationen vor uns schon gekämpft haben, aber wir dürfen uns als Generation, die nachfolgen und diesen Stab vielleicht übernommen haben, uns nicht darauf ausruhen. Das beste Beispiel ist das Volk Israel. Sie kamen in das verheißene Land und das nahmen sie teilweise ein, aber nicht alles. Und die nachfolgenden Generationen sollten dieses Land einnehmen. Haben sie das gemacht? Nein. Haben sie nicht gemacht. Sie haben dieses Land nicht eingenommen. Und ich habe so ein paar Tipps heute Morgen für die junge Generation. Wenn du junge Generation bist, heb mal ganz kurz die Hand. Wenn du nicht zur jungen Generation gehörst, super, heb mal die Hand. Ein paar Tipps. Tipp Nummer 1, übernimm Verantwortung. Übernimm Verantwortung. Das heißt auch einfach mal, ruh dich nicht darauf aus, was die Generation vorher geleistet haben. Und Verantwortung zu übernehmen, ich spreche auch gerade zu der Generation Z, kann auch Spaß machen. Du kannst auch chillig dabei sein. Du kannst Abenteuer erleben mit deinem Gott, aber übernimm Verantwortung. Sei nicht der Typ, der im Whirlpool ist und sich im Honig und im Milch und Honig da direkt drinne sitzt und sich daran labt, wie schön die Generationen es einen vorher vorbereitet haben. Gottes Ruf ist, nicht die ganze Zeit im Whirlpool zu sitzen und von dem Land, wo Milch und Honig überfließt, dann irgendwie all davon permanent zu trinken, sondern für die Generation danach zu denken. Amen. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, weil jede Generation hat ihre eigenen Kämpfe. Zweiter Tipp ist, respektiere die ältere Generation. Mark Twain hat mal gesagt, als ich 16 war, war ich überzeugt davon, dass mein Vater der dümmste Mann ist auf der ganzen Erde. Als ich 25 wurde, war ich überrascht, wie viel er in den 9 Jahren dazugelernt hat. Hey, lasst uns wirklich unsere ältere Generation schätzen auch und respektieren, auch wenn wir Dinge manchmal überhaupt nicht verstehen. Tipp Nummer 3 ist, lebe nach den Wahrheiten, die du gehört hast. Sprüche 4, Vers 1 heißt es, hört ihr Söhne auf die Unterweisung durch den Vater und gebt Acht, damit ihr lernt, verständig zu sein, denn ich habe euch gute Lehre gegeben. Lasst meine Weisung nicht außer Acht. Dann Punkt Nummer 4, hey, sei ein Vorbild für andere. Schon jetzt kannst du einen Reifegrad, auch einen geistlichen Reifegrad entwickeln, der enorm ist, wo andere sich ein Vorbild nehmen können an dir. Und ein Tipp Nummer 5, schätze die Vorarbeit. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Missionar David Livingston, der allein in der afrikanischen Wildnis saß. Da schrieb er folgende Worte in sein Tagebuch. Ich habe das hier mitgebracht, das Zitat. Zukünftige Missionare werden nach jeder Predigt Bekehrungen erleben. Wir bereiten ihnen den Weg, mögen sie nicht die Pioniere vergessen, die in einem dicken Nebel arbeiteten und nur wenige ermutigende Strahlen sehen, die aus dem Glauben an Gottes Verheißungen strömen. Wir arbeiten für eine strahlende Zukunft, die wir selbst nicht erleben werden. Das ist im Jahr 1853. Reinhard Bonnke ist uns ein Begriff. Und Reinhard Bonnke hat mal in einem Buch geschrieben, nebenbei, ich meine, hat auch darüber gepredigt, dass David Livingston gesät hat und er, Reinhard Bonnke, darf ernten. In Afrika. Lasst uns nie die Leute vergessen, die wirklich mit Mühsal gebetet haben, diesen Boden vorzubereiten. Und dann manchmal denken wir, es ist so leicht, warum haben es die anderen so schwer, also die anderen, die haben es nicht drauf gehabt. Vielleicht ist es so leicht, weil die anderen so gebetet haben, sich so eingesetzt haben. Ich will hier einfach nochmal gerade auch an unsere jüngere Generation da so einen Appell reinrichten. Und ich weiß, dass Appelle nicht gemocht werden, aber das ist so wichtig, weil du wirst etwas lernen für dein Leben und andere Generationen werden dich dafür schätzen, auch in Zukunft. Ich habe auch natürlich auch ein paar Tipps mitgebracht für die ältere Generation. Tipp Nummer 1, akzeptiere, dass Gott junge Menschen gebraucht. Und das zweite gleich dahin, denke daran, Gott sieht das Herz. Oh, die können so viel Mist bauen, aber das Herz kann wunderbar sein. Und da Menschen mit hineinzunehmen, ist echt ein Privileg, da braucht man Geduld. Auch gerade, wenn man so viel Erfahrung hat, wenn man weiß, wie es geht und sieht, wie jemand macht, wie es nicht geht oder gehen sollte. Andere Menschen damit hineinzunehmen, zu wissen, hey, Gott sieht das Herz. Hey, geh mit gutem Beispiel voran, anstatt zu herrschen. Manchmal lässt man den Leuten gar keinen Platz und sagen, nee, das musst du so und so machen. Lass den Leuten Platz, auch dort, dass sie diesen Platz auch einnehmen können. Und freue dich am Erfolg derer, die nach dir kommen. Ich will ein paar positive Beispiele erwähnen, weil ich das auch in unserer Kirche wunderbar finde. Hier stand, ich glaube, letzte Woche war das erst, stand hier jemand vorne, Mitte 60 ungefähr. Und dann habe ich gesagt, suchst du jemanden? Er guckte so rein, er sagt, nee, ich suche niemanden, ich warte gerade darauf, ich will hier nochmal der Band nochmal loben, die haben das heute wirklich toll gemacht. Und er hat gesagt, so viel wird heute Negatives gesprochen und so weiter, aber wir sollen gut Positives reinbringen und ich will die einfach ermutigen. Das ist wunderbar, ist das ein Vorbild? Ich habe neulich jemanden angerufen, der ist so um die 80, habe eine halbe Stunde mit dem telefoniert und dann habe ich aufgelegt und ich war so ermutigt. Da habe ich gedacht, mit 80 noch so positiv. So positiv. Auch manchmal ältere Leute meckern oft und so, ne? Und dann denke ich, so positiv. Und denke ich, aber so positiv will ich auch sein. Das ist ja schon jetzt eine Herausforderung, so positiv zu sein, aber dann noch in dem Alter. Ich kenne so viele Menschen auch, die mir helfen und mich unterstützen. Mitte 60, Mitte 50. Die im Hintergrund stehen und sagen, Gideon, hey, wir machen deine Arbeit. Es gibt Leute, wirklich, das ist kein Scherz, die schreiben mir die E-Mails vor und sagen, hey, du musst noch an das denken und so weiter. Die bereiten alles vor, die ganze Agenda steht, ich komme ins Meeting rein. Leute sagen, das war ein Hammer-Meeting, Gideon. So, ne? Ich habe davon vielleicht nur 20% gemacht. Weil Leute dahinter stehen, die mir Vorbilder sind. Hey, die wirklich verstärken, die dahinter stehen. Ich will das einfach nur mal hier sagen, weil ich stehe oft hier oben und auch oft hier vorne, bringe gute Impulse ein und manche denken, boah, das war eine gute Idee von Gideon. Vieles kommt gar nicht von mir, weil so gute Leute dahinter stehen und auch dafür beten. Ich finde das so krass, wenn so viele Leute beten, auch im Hintergrund und einfach unterstützen. Und ich will, dass wir generationsübergreifend denken. Eine Generation verstärkt die anderen Generationen. Lass uns nicht herunterziehen, sondern lass uns wirklich einander anfeuern. Lass uns gucken, wo wir einander wirklich uns ermutigen, wo wir wirklich auch füreinander beten. Ich mag das Wort gegeneinander gar nicht, ich mag das Wort füreinander. Oder gegenseitig, sagen wir manchmal, ich sage lieber einander anstatt gegenseitig. Weil das einfach etwas darstellt, dass wir als Generation mit der Hilfe Gottes etwas erreichen können. Und ich will enden mit einem Bild von der UNUM-Konferenz, die im Juni in München stattgefunden hat. Und da gab es dieses Bild von einer Tür, die verschlossen war. Und diese verschlossene Tür, die hat ein Schlüsselloch. Und der jungen Generation ist der Schlüssel gegeben, damit diese Tür aufgeschlossen werden kann. Das Problem war, dass das Schlüsselloch viel zu hoch war. Es ist nicht zu erreichen von dieser jungen Generation. Und da kam ein Bild, hey, was ist, wenn die ältere Generation, die junge Generation auf die Schulter nimmt, dann ist dieses Schlüsselloch zu erreichen und die Tür kann aufgeschlossen werden. Was für ein wunderbares Bild, wie Gott einfach sein Reich baut. Und ich will dich heute Morgen fragen, auch gerade an diejenigen, die vielleicht auch gerade älteren Semesters sind, hey, bist du bereit, dass Menschen auf deine Schultern steigen? Menschen mit hineinzunehmen, dass sie die Macht Gottes erleben. Leute von der jungen Generation, bist du bereit, auch derjenige zu sein, der auch auf diese Schultern steigt? Und manchmal wackelt das auch so ein bisschen, du weißt auch gar nicht, wie das ist, so dort oben. Dich anleiten zu lassen von Menschen, die schon jahrelang vor uns vorausgegangen sind und sich da einzuklinken. Und ich hatte so diesen Impuls, dass wir noch mehr aufeinander zugehen, auch irgendwie den Mut ergreifen, aufeinander zuzugehen. Und ich kann dir Folgendes sagen, es ist für beide Generationen schwer. Sowohl für die ältere als auch für die jüngere Generation. Lobpreisteam kann schon mal gerne nach oben kommen. Aber du kannst der Erste sein, der einen Schritt drauf zugeht. Vielleicht ja auch hier in unserer Kirche. Vielleicht bist du auch immer mit deiner eigenen Generation irgendwie nur zusammen und mit Gleichaltrigen. Aber hey, wag mal einen Schritt drauf zu. Frag mal, hey, wer bist du? Wie lange bist du eigentlich hier schon in der Kirche? Macht das mal. Vielleicht verabredet ihr euch für einen Kaffee und ihr unterhaltet euch mal. Ich will dich ermutigen, mal ganz kurz die Augen zuzumachen und frag dich mal, welche Rolle hat Gott für dich vorbereitet in dem Ganzen, auch von diesem ganzen Part von Generationen. Und ich will an die junge Generation sprechen, hey, sag nicht, du bist zu jung. Gott hat dir schon etwas gegeben. Er hat gerufen und er sagt, sag nicht, du bist zu jung. Einige warten immer, sagen, ja, wenn ich älter bin, dann werde ich. Denk an die Jünger Jesu, wie jung die waren. Hey, die haben die ganze Welt letztendlich verändert. Aber heute sind auch Menschen hier, da spricht Gott und sagt, sag nicht, du bist zu alt. Du bist nicht zu alt, die gute Nachricht weiterzugeben. Du bist nicht zu alt, für andere zu beten, dass sie Heilung erleben. Du bist nicht zu alt, dafür andere zu ermutigen. Du bist nicht zu alt, um ein geistlicher Vater und eine geistliche Mutter zu sein. Und wenn es dich heute so trifft, dann lade ich dich ein, dieses Gebet mitzusprechen, was ich jetzt vorbete. Sag, Herr, ich bin bereit. Ich bin bereit, dir zu folgen. Egal, wohin es geht. Egal, wie alt ich bin. Hilf mir, Heiliger Geist, zu sehen, was du siehst. Zu schätzen, was du schätzt. Zu leben, was du lebst. Hilf mir, ein Ermutiger zu sein. Hilf mir, ein Wegbereiter zu sein. Hilf mir, ein Diener zu sein. Danke dafür. Amen.